Wir hören die Lesung für den heutigen 20. Sonntag nach Trinitatis aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Dazu stehen wir auf. Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet. Aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens. So festlich und fantastisch und fröhlich und feierlich wie ein Hochzeitsfest, ein königliches Hochzeitsfest. Zu einer königlichen Hochzeit sind wir eingeladen. Jesus hat diese Einladung ausgesprochen im Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Dieses Gleichnis steht neben vielen anderen, die eingeleitet werden mit den Worten: Mit dem Himmelreich ist es so. Meine Predigt geht ja zurück auf eine Predigt, die Martin Luther genau an diesem Sonntag, dem 20. Sonntag nach Trinitatis, vor etwa 500 Jahren gehalten hat. Und Luther knüpft bei dem Stichwort Himmelreich an und versucht erstmal zu erklären, was wir uns darunter vorzustellen haben. Und er sagt, das Himmelreich ist einmal das Reich im Himmel. Aber es ist gleichzeitig auch das Reich Gottes hier auf der Erde, in der Gestalt des Volkes Gottes, also der Christen, der Kirche. Denn, sagt Luther, die Braut bei dem Hochzeitsfest, das ist die Kirche. Und die soll sozusagen mit Christus vermählt werden. Das ist die Einladung zum Fest des Glaubens. Nun wissen wir ja, dass Luther das nicht in rosaroten Farben gemalt hat. Er hat ja durchaus massive Kirchenkritik geübt und hat manche Missstände geradezu als teuflisch innerhalb der Kirche gebrandmarkt. Wenn er also sagt, dass die Kirche hier auf Erden das Reich Gottes sein soll, dann stellt er sich natürlich eine Kirche vor, die wirklich dem Gebot und dem Willen Gottes und der Liebe Gottes entspricht, die also ernsthaft versucht, den christlichen Weg zu gehen. Das ist hier die Voraussetzung. Und insofern ist das Himmelreich, hat zweierlei Gestalt, das Reich im Himmel und sozusagen das erste oder ein Stückchen Himmel hier auf der Erde, nämlich das Reich, wo wir als Christen geistlich leben dürfen. Luther sagt wortwörtlich, mit uns Christen hier auf Erden steht es so, dass wir schon zu mehr als die Hälfte im Himmelreich sind, nämlich mit der Seele und dem Geist oder anders ausgedrückt, durch und mit unserem Glauben, bis am Ende auch der Leib nachkommt. Darum, das finde ich immer so herrlich, diese groben Luther-Formulierungen, darum, wenn du vom Himmelreich hörst, sollst du nicht allein hinauf gen Himmel gaffen, sondern hier unten bleiben und es unter den Leuten suchen, überall auf der ganzen Welt, wo man das Evangelium lehrt, an Christus glaubt und die heiligen Sakramente im rechten Gebrauch anwendet. Wichtig ist hier im rechten Gebrauch, also dass es dort wirklich richtig und wahrhaftig und ernsthaft zugeht. Das war also die Vorbemerkung. Dann geht Luther ein auf den geschichtlichen Hintergrund dieses Gleichnisses. Vergegenwärtigen wir uns nochmal die wichtigsten Stationen. Wir hatten in der Lesung gehört, Jesus erzählt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitet. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen, sie aber wollten nicht kommen. Die erste eingeladene Zielgruppe, das ist das Volk Israel, das Volk Gottes. Und die Diener, die ausgeschickt werden, die begegnen uns im ganzen Alten Testament. Es sind die großen Gestalten des Glaubens, wie Abraham, Mose, die Propheten. Und ganz besonders die Propheten sprechen nach Luther diese entscheidende Einladung aus. Und jetzt wird's ganz toll inhaltlich. Das liest er also schon aus diesen wenigen Andeutungen heraus. Er sagt also die Propheten, sie haben ihr Volk damit getröstet, dass der Sohn Gottes Mensch werden wird. Das ist ja so, die Propheten haben den Messias angekündigt. Mit vielen, vielen Details. Auch die Geburt in Bethlehem zum Beispiel. Und vieles andere. Und dass er auch leiden wird und sterben wird und auferstehen wird, kann man alles schon bei den Propheten nachlesen. Und Luther spitzt das aber zu auf diesen Punkt. Und er sagt, das ist die Einladung zu diesem Hochzeitsfest, die ausgesprochen wurde und die auch uns gilt. Also sie, die Propheten, haben ihr Volk damit getröstet, dass der Sohn Gottes Mensch werden wird und durch sein Sterben für die Sünde der ganzen Welt bezahlen und durch seine Auferstehung das Reich und die Herrschaft des Todes und des Teufels zerreißen und danach das Evangelium in der ganzen Welt verkünden lassen und so Vergebung der Sünden und das ewige Leben allen Menschen in seinem Namen predigen lassen wird. Also Luther sagt, dass das, was wir im Glaubensbekenntnis vorhin bekannt haben, dieser ganze Inhalt, das von Gottes Vaterliebe und Schöpferliebe über das, was Jesus Christus getan hat, bis hin zum Heiligen Geist und dem ewigen Leben, also die Kernbereiche des Glaubens, das ist Inhalt der Einladung Gottes an uns. Dazu lädt er uns ein. Das ist das Hochzeitsfest, dass uns das in Jesus Christus, dem Bräutigam, geschenkt werden soll, wenn wir uns auf die Verbindung mit ihm einlassen im Glauben. Die Geschichte geht weiter, dass die Einladung nicht angenommen wird, abgesagt wird durch Ungehorsam, Unglaube oder weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Darauf erfolgt eine neue Einladung. Und da sagt Luther, das ist die Einladung, die durch Johannes den Täufer und auch durch die Jünger Jesu in Israel noch einmal an das Volk Gottes, an die Israeliten gerichtet wurde. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber auch diese Einladung von Johannes dem Täufer und der Jünger wird in Israel nicht angenommen. Gegenteil, es ist ja so, dass die ersten Missionare sogar mit dem Leben bedroht werden und es schon sehr bald zum ersten Märtyrertod kam, als Stephanus gesteinigt wurde und zuvor ja auch Jesus, der große Diener, nur den klammert er hier so ein bisschen aus, weil er ja gleichzeitig der Bräutigam ist, gekreuzigt wurde. Und deshalb heißt es nämlich in dem, was Jesus sagt, sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Luther konzentriert sich jetzt mehr auf diese Haltung, dieses Abgestumpfte, dass man diese Einladung nicht hört und nicht wahrnimmt. Er bringt also sich selbst oder auch seine Zeitgenossen mit ins Spiel und wundert sich, dass diese fantastische Einladung, die uns so viel schenken möchte, bei den Leuten nicht ankommt und sie Wichtigeres zu tun haben. Merkwürdige Leute sind das, sagt Luther, die um ihres Ackers und anderer Geschäfte willen diese herrliche Mahlzeit, nämlich Vergebung der Sünden und ewiges Leben, nicht achten und ausschlagen und dennoch darauf hoffen, dass es ihnen im Leben gut gehen wird. Wie gedankenlos, wie gleichgültig. Aber, sagt Luther, die Konsequenzen, er bezieht sich auf das Gleichnis Jesu, das ja entsprechend jetzt gleich so weitergeht, die Konsequenzen werden furchtbar sein. Gott lässt das sozusagen nicht einfach so mit sich machen. Die Folge wird sein, sagt Luther, aber sagt auch Jesus in diesem Gleichnis, es kommt zu einem furchtbaren Gericht. Von Luther wird dieser Gerichtsaspekt fast unerträglich über Seiten entfaltet. Wundert mich eigentlich, weil er ja in dem Kampf gegen den Ablasshandel, gegen diese Höllenpredigten und Gerichtspredigten seiner Zeit gegen angegangen ist. Aber er ist hier eben sehr, sehr treu. Jesus selbst bringt ja dieses Bild in seinem Gleichnis. Und deshalb sagt Luther, wenn der Herr das sagt, dann kann ich da keinen Bogen drum machen, dann muss ich dieses Thema auch aufgreifen. Aber er tut das sehr, sehr ausgiebig. Ich habe das jetzt hier etwas harmloser mit hineingenommen. Also es folgt ein furchtbares Gericht. Jesus hatte gesagt, da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Das ist natürlich historisch gemeint. Jerusalem wurde ja wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung dem Erdboden gleichgemacht durch die Römer. Und das jüdische Volk wurde in die ganze Welt verstreut und hat Furchtbares erleben müssen. Immer wieder Verfolgung bis hin zum Holocaust. Und es hört ja heute nicht auf. Also, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, das Volk Israel verstoßen und verfolgt bis heute. Konsequenzen des Unglaubens. Für Luther ist klar, Gottes Wort zu verachten, ruft schreckliche Folgen hervor. Und bei ihm ist es so, dass die Erfahrung des Gerichtes auch in seiner Zeit ganz konkrete historische, gesellschaftliche Aspekte hat. Es geht ihm um gesellschaftliche Ereignisse, die auch uns als Kirche ereilen können, wenn wir die Einladung Gottes ausschlagen. Und er hatte die große Sorge, dass Deutschland damals zu seiner Zeit die Einladung, die große Chance der Reformation, diese Einladung nicht hört und nicht ergreift und deshalb ein Gericht erleben wird. 1529, das heißt 4 Jahre etwa, bevor Luther diese Predigt gehalten hat, standen die Türken vor Wien. Das war für ihn sozusagen wie ein erhobenes Schwert. Und er war sich gar nicht sicher, wie das ausgeht, ob die Türken ganz Europa überrollen werden. Und er sah darin ein Gericht. Er sagt, weil wir so sind in Europa, weil wir mit dem christlichen Glauben nicht ernst machen, weil wir ihn missbrauchen und nicht entsprechend dem Willen Gottes leben, müssen wir damit rechnen, dass wir, so wie Jesus es hier ankündigt, ein Gericht erleben. Ich lese einmal diesen Abschnitt wortwörtlich vor, weil das war letztendlich ein prophetisches Wort, was er hier gesprochen hat. Noch sieht Gott nur zu, lässt Bürger und Bauern all ihren Mutwillen treiben, lässt sie das Evangelium und alle treue Ermahnung und Lehre verachten, Geld horten und alles, was man sonst noch braucht. Er lässt sie Holz, Korn, Butter, Eier verteuern, schweigt still dazu, als sähe er es nicht. Aber was ist, wenn Gott heute oder morgen kommt mit einer Pest, sodass diese Menschen scharenweise verfaulen wie überfälliges Obst? Oder er kommt mit einem Krieg, sodass die Soldaten dir ins Haus einfallen, nehmen, was sie finden und schlagen dir die Haut grün und blau, dich beinahe erwürgen, Frau und Kind schänden und lassen dich dabei zusehen. Und du darüber Zeter und Mordio schreist und dann jammerst, oh, wie geht unser Gott so grausam mit uns um? 100 Jahre später tobte der 30-jährige Krieg. Und genau das, was Luther hier ankündigt, greift um sich. Die Pest, Hungersnöte, furchtbare kriegerische Ereignisse, Vergewaltigungen, verbrannte Erde. Gericht und Strafe, das kommt uns heute ganz seltsam vor. Wir haben das Gefühl, das sind mittelalterliche Vorstellungen und so darf man heute nicht mehr denken. Und das darf man so auch gar nicht mehr sagen und predigen. Aber wir können es übersetzen in unser Empfinden, in unser Denken. Und zwar weiß jedes Kind, dass unser Leben und Verhalten natürlich Konsequenzen hat. Warum sollte man das leugnen? Man muss es nicht Strafe oder Gericht nennen, aber es kann einem so vorkommen wie eine Strafe oder wie ein Gericht, weil es menschliche Situationen gibt, die man vielleicht sogar selbst verursacht hat. Ich denke zum Beispiel an Zwistigkeiten innerhalb der Familie. Wenn da keiner ist, der mal, ich sag's mal lutherisch, das Maul hält und bereit ist, auch die andere Wange hinzuhalten, dann können die Dinge so was von eskalieren, dass alles zerbricht und man das Gefühl hat, verdammt nochmal, das ist schlimmer als ein Gericht. Das meine ich. Unser Verhalten hat natürlich Konsequenzen. Der Volksmund, die Sprichwörter, die wissen das. Und wir zitieren sie ja auch oft. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Wer wollte das leugnen? Das ist doch eine alltägliche Erfahrung. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hochmut kommt vor dem Fall. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Auf Herz und Nieren werden wir geprüft werden. Auf Sand können wir bauen mit unseren Worten und Taten, mit unserem ganzen Lebenskonzept, mit unserer Haltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist die Eskalationsskala normalen menschlichen Miteinanders. Oder man kann auf den schnöden Mammon bauen. Übrigens, all diese Sprichwörter aus dem Volksmund, bis auf das erste, stehen alle in der Bibel. Ich habe mir die Bibelverse dahinter geschrieben, haben wir völlig vergessen. Also eine mindestens 3000 Jahre alte Weisheit, die uns hier auf den Weg gebracht wird. Und in diesem Sinne können wir das natürlich auch verstehen und begreifen und nachbuchstabieren, dass natürlich unser Verhalten irgendwie auf uns zurückfällt und wir etwas damit auslösen und hoffentlich keine Eskalation, die man nicht mehr in den Griff bekommt, nicht mehr einholen kann. Für Luther gibt es da diesen Zusammenhang und ich glaube, der ist richtig, dass das etwas zu tun hat mit unserer Haltung zu dieser Einladung Gott gegenüber. Nicht im Sinne von, wenn du dieser Einladung nicht folgst, dann wird Gott dich bestrafen. Nein, wer nicht bereit ist, den christlichen Weg zu gehen, wo es um Liebe und Vergebung geht, der wird natürlich mit seinem Reden und Verhalten anders Dinge regeln und auslösen als jemand, der diesen Weg geht. Er wird also automatisch andere Konsequenzen erleben als wie jemand, der bereit ist, den Weg der Liebe und der Vergebung zu gehen und eben auch mal sich selbst zurückzunehmen. Luther sagt deshalb, darum achte auf Gottes Wort, höre diese Einladung. Sei nicht so wie diese Menschen, die dafür verstopfte Ohren haben oder mit anderen Dingen beschäftigt sind. Es ist so wichtig, so wesentlich für dein ganzes Leben, für dein ganzes Ergehen, für dein ganzes Schicksal, für deine Seligkeit, dass du diese Einladung nicht überhörst. Und das Schönste ist ja, dass genauso wie aus einer negativen Haltung, aus einer Ignoranz Gottes heraus negative Konsequenzen sich einstellen, genauso ist es ja umgekehrt und das noch in einem viel stärkeren Maße, dass wenn wir diesen Weg gehen, werden wir unglaublich positive Konsequenzen erleben. Luther zählt das auch auf, etwas drastisch in seiner Art. Er sagt, das Erste ist, wenn wir die Einladung hören, wenn die Liebe Gottes uns erreicht, dann sind wir frei von den Einflüssen des Teufels. Können wir auch übersetzen und sagen, ja, die Versuchung des Bösen hat dann keine Macht mehr, weil wir uns für die Liebe entschieden haben, für die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben die Sündenvergebung geschenkt bekommen. Und wem vergeben wurde, der ist viel, viel leichter in der Lage, dann auch anderen so im Alltag zu vergeben. Und er hat uns ewiges Leben geschenkt. Das heißt, die Angst letztendlich entmachtet, die unser Leben drangsaliert. Die Angst, wir könnten praktisch scheitern, wir könnten fallen, wir müssen sterben. Diese Angst ist nicht vorhanden, weil wir wissen, das ist nicht alles, was es gibt, sondern wir sind jetzt schon getragen und geborgen von der Gegenwart Gottes und er hat noch eine ganze Ewigkeit für uns bereitgehalten. Und wenn wir auf dieser Grundlage dann die Dinge unseres Lebens in Liebe, versöhnlich, nach Frieden trachtend, das Gute suchend, regeln, dann können wir diese ganzen Sprüche, die wir vorhin gehört haben, aus dem Volksmund umdrehen und sagen, wer so in den Wald hineinruft, für den hallt es auch liebevoll und wunderbar zurück. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Wer dieses Leben in der Form führt, hat auf Fels gebaut und nicht auf Sand. Und wer so lebt, der baut sein Geld nicht auf der Macht des Mammons, sein Leben nicht auf der Macht des Mammons auf, sondern sammelt Schätze im Himmel, wie Jesus sagt. Und zu diesen Leuten gibt es eine herrliche Bibelstelle, wo Jesus selbst eben von diesen Konsequenzen spricht und sagt, lieber Mensch, wenn du diesen Weg gehst, was ich mir von Herzen wünsche, wozu ich dich von ganzem Herzen einlade, dann gilt für dich Folgendes. Selig sind, die geistlich arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Kinder und Töchter Gottes genannt werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Euer Lohn beim Hochzeitsfest des Königs wird groß sein, wird herrlich sein. Luther ist immer so herrlich existenziell. Im nächsten Abschnitt macht er dann deutlich, dass diese Einladung natürlich allen gilt. Auch mir und dir heute an diesem Morgen. Er erwähnt das Gleichnis Jesu, da sagte der König zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straße hinaus, holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Das ist auch wieder historisch zu sehen, nachdem also über Jahrhunderte und zuletzt durch Johannes den Täufer und die Jünger die Einladung an das Volk Israel ausgesprochen wurde, zogen plötzlich die ersten Missionare in die ganze Welt und predigten das Evangelium und luden dann erstmals auch die Heidenvölker ein. Und das bedeutet, wir sind alle eingeladen. Dann kommt dieser letzte Abschnitt des Gleichnisses. Ich lese ihn einmal vor. Die Diener holten alle zusammen. Sie trafen, die sie trafen, böse und gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Böse und gute. Luther, mal wieder zum Schmunzeln. Ja, sagt Luther, da ist Mäusedreck unter dem guten Pfeffer. Der gute Pfeffer, das sind die guten Christen. Aber in der Kirche gibt es auch Mäusedreck. Harter, starker Tobak. Er sagt, diese Bösen sind Christen. Die haben kein Hochzeitsgewand an. Es sind Namenschristen. Es sind Scheinheilige. Wortwörtlich, die sich vom Namen her Christen nennen, weil sie ja getauft sind, zum Abendmahl gehen, die Predigt hören. Aber sie tragen nicht mehr als den Namen, denn sie halten das Christliche nicht für eine Wahrheit. In der Theorie vielleicht sogar schon, aber nicht in ihrer Lebenspraxis. Zu diesen Scheinchristen sagt Gott, weiterhin Luther-Zitat, du hast keine hochzeitliche Kleidung an. Das heißt, du glaubst nicht, bist nicht ernsthaft dabei und nennst dich nur deshalb Christ, um dir den Bauch vollzuschlagen. Es geht ja um das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Also wie die Gäste beim Hochzeitsmahl, die sich den Braten nicht entgehen lassen wollen. Sie wollen das Positive der Kirche und des Glaubens gerne mitnehmen, aber sich in ihrem weltlichen Alltag überhaupt nicht am Christlichen orientieren. In den Augen Gottes, sagt Luther, bist du kein Christ. Und deine Seligkeit wirst du so nicht erlangen. Denke nur nicht, dass du dich so hindurch schleichen kannst. Dann sagt er, so wie im Gleichnis, der König wird dich finden. Und es wird sehr existenziell. Er guckt uns an. Und er guckt auch sich selbst an. Luther ist immer ganz ehrlich, bezieht das immer alles erst auf sich. Der König wird deiner gewahr werden und dich hervorziehen. Entweder am jüngsten Tag oder an deinem letzten Ende. Und er wird sagen, ich finde dich hier so vor, dass du dich dem Namen nach Christ nennst, aber du glaubst doch gar nicht. Du glaubst doch gar nicht, was ein Christ glauben soll. Es ist dir dein Lebtag nie ernst gewesen, wie du von Sünden frei wirst oder wie du frömmer und seliger werden könntest. Alle deine Gedanken sind allein auf deinen Besitz, deine Ehre, auf ein schönes Leben ausgerichtet gewesen. In meinen Augen bist du wie ein unangemessen gekleideter, schmutziger Gast. Weg mit dir. Du gehörst nicht unter die, die sich festlich geschmückt haben. Starker Tobak. Aber Jesus hat ja auch gesagt, als er mal das Gleichnis vom jüngsten Gericht entfaltete, nicht die, die Herr, Herr sagen zu mir, sind die, die mit mir die Ewigkeit teilen werden, sondern die, die Gottes Willen und Gebot, also Gottes Willen getan und das Gebot erfüllt haben. Also die wirklich ernsthaft ihr Christsein gestaltet haben. Luther ermahnt seine Zuhörer am Ende und sagt, Gott hat getan, was er nur konnte. Er hat dir seine heilige Taufe gegeben. Er hat dir das Evangelium vor das Maul gehalten und es in alle Häuser und Dörfer bringen lassen. Ebenso die Vergebung und sein Abendmahl. Er hat für dich in der Kirche seine Diener bereitgestellt und viele andere Menschen, die dir gesagt haben, was du glauben und wie du dein Leben leben sollst. Darum wirst du nicht sagen können, du hast es nicht gewusst. Sonst hättest du bestimmt geglaubt, sondern du wirst vielmehr bekennen müssen, ja, ich bin getauft. Man hat mir den Glauben genug gepredigt und davon erzählt, aber ich habe es nicht angenommen. Ich habe die Welt lieber gehabt. Am Ende wird Luther nochmal ganz energisch und sagt, das ist herausfordernd. Gott meint seine Einladung ernst. Sie ist unglaublich herzlich. Es ist eine fantastische Gnade. Es ist ein Geschenk, dass er uns diese Einladung zuteilwerden lässt. Aber es ist auch mit erheblichen Konsequenzen verbunden, wenn man dieser Einladung nicht entspricht oder sie gleichgültig behandelt und am schlimmsten Falle sogar scheinheilig behandelt und so tut, als gehöre man dazu, aber zu Hause, im Alltag, in der Ehe, im Verhältnis zu den Kindern oder anderen Familienmitgliedern, zu Nachbarn oder wem auch immer, lebt, als wäre man ein Heide. Und alles dreht sich nur um einen selbst und man ist selbst Nabel und Maßstab der Welt. Da sagt Jesus, da sagt Luther, das haut nicht hin. Darum die dringende Einladung, ergreife diese Einladung, nutze diese Chance der Liebe Gottes, der Gnade Gottes. Mach die Erfahrung, dass fantastische, tolle, selige, segensreiche Konsequenzen aus deinen Worten und Taten sich einstellen auf deinem Lebensweg. Erfahre diese Freude des Glaubens, erfahre dieses feste Fundament, erfahre, dass dort, wo die Saat des Glaubens in unsere Herzen, in unser Leben, in unsere Worte und Taten fällt, etwas Wunderbares wächst, wo wir spüren, dass Gott uns und unser Leben segnet. Das ist die große Einladung. Und dieser Glaube, der es ernst meint, der wird zu einem Fest. Dafür segne uns Gott. Amen.